Jesus, wir sehen auf dich. Das war das Lied hier. Und wir möchten heute ganz intensiv auf Jesus schauen. Mein Thema ist, Jesus war ein Menschenfreund. Er war nicht nur, dass er Gott war, sondern er war ein Freund der Menschen. Er ging den Menschen nach, er ging den Menschen nicht aus dem Weg, hat keine Angst vor den Menschen gehabt. Im Gegenteil, er ging den Sündern nach, den Schlimmsten. Und wenn ich so Jesus anschaue, dann sehe ich Jesus in schlechter Gesellschaft. Also der war bei den Kriminellen, der war bei den Samaritern, der war bei den Frauen, bei den Kindern. Er war in schlechter Gesellschaft, unser Jesus. Er ging den Armen nach, den Aussätzigen nach. Jesus ging den Menschen nach, den Ausgestoßenen, ging den Menschen nach, mit denen niemand was zu tun haben wollte. Das war Jesus. Und von diesem Jesus möchte ich heute sprechen. In meiner Bibel heißt es, er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er ging zu den Kranken. Jesus hätte heute keine Angst vor Corona gehabt. Er wäre auf die Leute zugegangen und hätte die Leute geküsst und gedrückt und gesagt, ich liebe dich. Gott ist gut. Denn auch den Aussätzigen, er hat keine Angst gehabt. Weißt, wenn man sich fürchtet, wird man angesteckt. Ich werde nie vergessen, als ich das mal in Indien ein Open-Air-Gottesdienst hielt auf irgendeiner Stadt, ich weiß es nicht mehr genau wo, aber es war in einer größeren Stadt, wo die Straße abgesperrt war und da konnte jeder kommen zu unseren Gottesdiensten und da kam eine Frau nach vorne, plötzlich gehen die Leute, die vorne am Altar waren, gleich ein paar Schritte zurück. Ich denke, was ist da falsch gelaufen? Es war eine stadtbekannte, aussätzige Frau, die kam nach vorne und die Frau hat mir vorgenommen, ihr die Hände aufgelegt, für sie gebetet und plötzlich waren meine Hände voller Eiter. Oh, ich habe gedacht, liebe Zeit, was ist da los? Verstehst du, auf ihrem Kopf, da war so viel Eiter und ich habe mit ihr gebetet und weitergemacht, weitergepredigt, gar nicht groß Theater gemacht, dann bringt mir einer eine Schüssel Wasser, dass ich meine Hände waschen kann und die Sache ging weiter. Wichtig ist, dass wir bestimmte Reinheitsgesetze, Gebote betrachten und dergleichen und ich lebe weiter. Ich bin nicht gestorben, dann bin ich in Kalkutta, da predige ich auch so vielen Leuten. Mein Übersetzer ist ein Leiter einer großen aussätzlichen Kolonie in Kalkutta, dort oben, über etwa 100.000 Leprakranken. Und dann habe ich gesagt, Bruder, er war Arzt, habe ich gesagt, Bruder, wie ist es, kann ich Lepra, also Aussatz bekommen? Sagt er, nee, du isst Vitamine, du lebst rein oder sauber, also hygienisch, okay, du kannst es nicht kriegen. Und so weiter. Wir müssen also keine Angst haben, uns fürchten. Ich weiß noch heute, als ich zum ersten Mal da, 1980, so um diese Zeit rum, das für einen ersten HIV-Infizierten gebetet, habe auch die Hände aufgelegt und für gebeten. Meine Frau sagt, um Himmels Willen, ist ja HIV-Epidemie in dieser Welt, wir sind angesteckt, wir können krank werden und so weiter, sei vorsichtig. Und ich bis heute habe ich keinen HIV und bin auch nicht krank und keine Angst. Gib AIDS keine Chance. Das war eine Aktion, dass man da gestartet hat. Und gib Corona keine Chance, gib Aussatz keine Chance. Jesus hat der Krankheit, egal was es ist, keine Chance gegeben. Natürlich muss man aufpassen. Und wenn ein Rabbiner sich irgendwo versündigt hat, was heißt versündigt, eine Leiche angerührt hat, dann war er 7 Tage unrein. Was ist das? 7 Tage Quarantäne. Und dann ist er wieder rein, dann darf er wieder in den Tempel gehen und Gott dienen. Also Jesus war ein Menschenfreund, ist den Menschen nachgegangen. Wir haben ein schönes Lied und das singen wir gerne. Das Lied hat eine große Geschichte, kann ich heute nicht darauf eingehen. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er ist, wenn die Stürme toben bei uns. Er ist da, wenn wir Schwierigkeiten haben. Er ist da, ja, wenn wir alles verlieren, wenn wir niemanden haben. Er geht mit uns durch dick und dünn. Das ist Jesus. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und jeder Mensch, meine Lieben, braucht einen Freund oder eine Freundin. Und Freunde sind füreinander da. Und Freunde, die findest du nicht so schnell auf der Straße. Da braucht es Zeit, bis man einen Freund gefunden hat. Freunde, die lassen einen spüren, du bist mir wichtig, ich nehme dir ernst, ich höre dir zu. Der Hiob hat 3 Freunde gehabt, die haben ihm zugehört. 7 Tage haben sie nichts gesprochen und hat einfach Mitleid gehabt mit einem. Und das ist Freundschaft, dass jemand mit einem Mitleid hat. Freunde, auf die kann man zählen, normalerweise sollte man das tun. Als Kind hast du Vater und Mutter, das sind deine ersten Freunde und Freundinnen, Vater und Mutter. Als Erwachsener findest du deinen Partner und schließt Freundschaften und Wegbegleiter, die dich begleiten. Wenn einer den Weg allein fällt, er geht und fällt, wer richtet ihn auf? Aber so heißt es in der Bibel, aber wenn da Freunde mitgehen, die richten einander auf. Menschen, die dich verstehen, die sind Freunde. Und ich möchte sagen, Jesus versteht uns Menschen, weil er Mensch geworden ist. Wir gehen ja auf Weihnachten zu. Er kann mit uns mitfühlen, mit unseren Schwachheiten, mit unseren Anfechtungen, ja, mit den Missverständnissen. Jesus wurde ja missverstanden von allen. All das, was ein Mensch hier in dieser Welt durchmachen kann, das hat er alles durchgemacht. Er ist in einem Flüchtlingsheim zur Welt geboren, in einer Kaserne oder in einem Zelt, in einem Lager, irgendwo, verstehst du, in einem Stall kam er zur Welt. Er versteht uns, was es bedeutet, Flüchtling zu sein. Er versteht uns, was es bedeutet, verachtet zu sein, Wanderprediger zu sein, so, na, was will der da erzählen? Nicht ernst genommen zu werden. Er versteht uns Menschen. Jesus ist ein Menschenfreund geworden. Er kann dich annehmen. Und wenn du ja dich selbst angenommen hast, da kannst du zu Jesus kühl und mutig hingehen und sagen, Heiland, du verstehst mich. Freunde ergänzen sich gegenseitig. Ich will nur etwas sagen, was Freundschaft ist und wie wichtig das ist. Wenn du Freundschaft hast, dann genieße es. Verliere nicht die Freunde. Stoß die Freunde nicht vor den Kopf. So leicht. Ja, man gewinnt nicht so schnell Freunde, aber man verliert sie ganz schnell, wenn man sie vor den Kopf stößt. Und es gibt so viele einsame Menschen hier in unserer Welt zurzeit. Und was fehlt? Zwischenmenschliche Beziehungen. Die Menschen haben den Kontakt zueinander verloren. Ich habe keine Freunde. Wir haben in der Bibel einen Mann, der ist krank im Teich Bethesda, liegt er schon wochenlang, monatelang, jahrelang wahrscheinlich. Und dann kommt Jesus vor ihm, steht Jesus vor ihm und sagt, was brauchst du, was willst du? Ich habe keinen Menschen. Sobald sich das Wasser bewegt, ein Engel runterkommt und dergleichen, dann springt ein anderer vor mir rein. Ich habe keinen Menschen, der mir hilft, der mich dorthin trägt. So viele Menschen haben keinen Menschen. Kein Ohr, in dem sie jammern dürfen, verstehst du, der dir zuhört. So viele Menschen sind einsam, verlassen, weil da liegt irgendwo der Fehler bei den Menschen. Nicht, dass es keine Freunde gäbe. Es gibt Freunde, aber die Menschen sind nicht veranlagt und nicht eingestellt, dass sie Freunde, Freundschaften machen. Finde einen Freund. Ja. Und wenn du Freunde hast, dann ist dein Leben lebenswert. Dann hast du ein Stück Lebensqualität. Also wenn was ist, ich kann dort schnell jemand anrufen und er kommt und wird mir helfen. Gleichgültig, ob Mann oder Frau, ob Single oder verheiratet. Ja, wir brauchen Freunde. Wir brauchen Freunde. Und Freunde fallen nicht vom Himmel runter. Und die wachsen nicht auf die Bäume. Freunde, die muss man sich hart erarbeiten. Und auch Jesus, welch ein Freund ist unser Jesus, das ist auch nicht so über Nacht entstanden. Der Mann lebte mit Jesus, der Mann wandelte mit Jesus, der hat viel Leid erfahren, aber der wusste, mein Jesus verlässt mich nicht, auch wenn meine Kinder mich verlassen, also sterben, gestorben sind oder meine Frau und so weiter. Mein Jesus lässt mich nicht in Stich. Freunde muss man suchen wie mit einer Lupe. Und vor allem, und jetzt komme ich auf den Punkt, was ich noch sagen will, ganz besonders, du musst selbst ein Freund sein. Bist du ein Freund einem anderen Menschen? Fang an, Anteil am Leben anderer Menschen zu nehmen. Hör ihnen zu. Red nicht immer, versuche nicht immer, dich frei zu reden. Lass auch den anderen reden. Nimm Zeit für den Menschen, den du als Freund gewinnen möchtest. Finde Gemeinsamkeiten. Was hat er für Gemeinsamkeit? Was ich habe? Was kann er nicht? Wo können wir uns ergänzen? Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Sogar mit deinem Geld sollst du Freunde machen. Du sollst großzügig sein, weitherzig. Du sollst nicht richten, du sollst vergeben können. Ja, du sollst Elefanten schlucken können, wenn du Freundschaft aufbauen möchtest. Großzügig sein. Sei nicht so perfektionistisch. Viele Menschen, die perfektionistisch sind, die sind einsam. Sei nicht so ein Buchhalter, der alles so kleinig aufschreibt und kleinig ist, so archivisch, alles registrieren muss. Sei ein Freund. Ach, lass, wir gehen weiter. Ein Freund ist ein Mensch, mit dem du sogar Pferde stehlen könntest. Solltest ja nicht, aber du könntest. Weißt du, der zu dir steht, in dick und dünn. Manche Menschen lieben es, dass jedes Ding an seinem Platz ist, so diese Perfektionisten, alles ganz genau, ganz perfekt, dass man nichts vergisst. Habe ich dir das nicht gesagt letzte Woche oder letzten Monat? Warst du nicht dabei, hast du es nicht gemerkt und so weiter? Die versuchen immer wieder so zurückzukommen, als wenn du alles merken und aufschreiben würdest und dergleichen. Sei nicht so perfektionistisch, sei nicht so pharisäisch. Viele Menschen investieren viel Zeit und Mühe, dass sie alles perfekt machen, aber verpassen unheimlich viel am Leben. Liebe. Liebe die Menschen so, wie sie sind. Jesus hat die Menschen so geliebt, wie sie waren. wie der Schächer gewesen ist, wie der Zachäus gewesen ist, wie die Jünger miteinander umgegangen sind. Er hat die Menschen geliebt, wie sie waren. Er hat auch den Judas geliebt, der ihn nachher später verraten hat. Werde ein Menschenfreund. Ja, Menschen, die sind nicht perfekt. Auf dieser Welt gibt es nichts perfekt. Selbst die Sonne, das vollkommenste Wesen, was wir im Universum hier kennen, hat Sonnenflecken. Und zwar ganz massive, ganz große Sonnenflecken. Also es gibt nichts Perfektes auf dieser Welt. Viele Leute wollen heilig sein, perfekt, vollkommen, alles so genau machen und stoßen Freunde, Menschen vor den Kopf. Sie können nicht 5 gerade sein lassen. Das ist Mathematik, höhere Algebra. Ja, dass du 5 gerade sein lässt, ja, was ist? Wir machen 5 gerade. Aber es gibt so viele Menschen, die sind sehr sorgfältig in äußeren Sachen und so weiter, aber sie sind genau betrachtet furchtbar einsame Menschen. Jesus kam für die Menschen, aber in seiner Gefolgschaft war kein einziger Pharisäer, kein Perfektionist. Denn wo Menschen sind, da menschelt es. Es geht menschlich zu. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast oder festgestellt hast, es menschelt. Und gibt es die perfekte Gemeinde? Ich werde nie vergessen, immer wieder kommen Leute, solche Schlaumeier, die suchen eine perfekte, vollkommene Gemeinde. Ich habe gesagt, nee, danke, wir sind keine perfekte, vollkommene Gemeinde. Denn sobald diese Person kommt, ist die Gemeinde unvollkommen. Denn wir sind alles unvollkommen und es wird überall mit Wasser gekocht. In aller Liebe. Sei kein Perfektionist. Ja, die meisten Menschen vergessen die Liebe. Sie singen lieber vom Heiland, Halleluja, Lob und Dank, schweben auf Wolke Nummer 7, singen Loblieder und dergleichen, aber sie haben vergessen die Liebe. Das ist das Größte unter ihnen. Und die Liebe, was ist die Liebe? Ein Zitat, was Paulus hier sagt in 1. Korinther 13, die Liebe deckt der Sünde Menge. Da kannst du gar nicht so viel Sünden anstellen, gar nicht so viel Fehler machen, was du nicht zudecken könntest. Da ist genug Stoff, damit du die ganzen negativen Dinge im Leben eines anderen Menschen zudecken kannst. Ganz vergiss es. Ach, lass es. Lass Gras drüber wachsen. Nimm die Dinge nicht so ernst. Das hat nichts mit Larifari-Christentum zu tun, sondern Großzügigkeit mit der Liebe. Was nützt es? Du bist perfekt, vollkommen, lässt deinen Körper verbrennen und hast der Liebe nicht, dann bist du nur eine klingende Schelle. Jesus geht den Versagern nach. Schau doch Jesus nach. Er geht dem Petrus nach, der ihn verleugnet hat. Er ging seinen Jüngern nach, dem Thomas, der nicht glauben konnte, der zweifelte. Er kommt extra für den Thomas in eine Versammlung. Jesus geht den Versagern nach, die das Leben genießen wollen und so weiter, die anders leben wollen als die Frommen, die nichts verpassen wollen. Den Lebemenschen geht Jesus nach. Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Dieser Zachäus war ein Obergauner. Dem geht Jesus nach, bleibt extra vor ihm zu stehen, erzählt Geschichten von Gaunern und Lumpen. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn, von dem barmherzigen Samariter, der unter den Räubern gefallen ist. Er geht den Verlorenen nach, die abgelehnt wurden, die verachtet waren, die behindert waren, die verletzt waren. Er geht den Schwachen nach, den Hilflosen, um die kümmert sich. Jesus war ein Menschenfreund. Er geht denen nach, die sinnlos in den Tag hineinlegen, leben und erzählt eine Geschichte. Der eine kam morgens um 7 Uhr in die Arbeit, der nächste kam mittags um 12, der andere kam um 3 Uhr zur Arbeit und der letzte kam 5 Minuten vor Feierabend und so weiter. Und sie kriegen alle den gleichen Lohn. Komisch, total asozial, was er da erzählt. Aber du siehst, Jesus nimmt die Menschen, wie sie sind. Er sagt, kommt her, die Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken. Jesus geht den Mühseligen nach, die sich plagen, die sich quälen, die hilflos sind, nach denen niemand fragt, die ihr Lebensziel verpasst haben, die keine Orientierung haben, die wie Schafe sind ohne Hirten. Denen geht er nach und die sammelt er Stück für Stück. Und jetzt halte ich noch fest, was ich sage. Jesus geht sogar zu den Verlorenen in die Hölle. Er geht zu den Verlorenen in die Hölle, liest mal Johannes Kapitel 10, Vers 16. Er sagt, ich habe noch andere Schafe, nicht euch, ihr Juden und ihr lebende Menschen. Nein, ich habe noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferch sind, also hier in diesem Schafstall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und alle werden in meine Herde sein und ich werde ihr Hirte sein. Und Petrus sagt, wer diese Schafe sind, aus dem anderen Pferch. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18 und so weiter, da lese ich, denn auch Christus hat für alle Mal für unsere Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er sie alle zu Gott führe. Jesus will die Sünder, die in der Hölle schmoren, zu Gott führen. Du sagst, Bruder, mal tu das, was predigst denn du? Doch. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist, schreibt Petrus weiter. In ihm ist auch, ja, er ist hinabgegangen, hinabgestiegen und hat den Geistern gepredigt. So steht es bei mir, den Geistern gepredigt, die im Gefängnis waren, die einst Gott ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte. Und da wird aufgezählt, die Leute vor der Sintflut. Also weit, 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 weit zurück. Jesus lässt niemand umkommen, denn der Mensch ist für Gott geschaffen. Der Mensch hat eine unsterbliche Seele, egal was es für ein Mensch ist, egal wie er heißt, wo er herkommt, wann er gelebt hat und wie er gelebt hat. Er hat eine unsterbliche Seele. Ich werde in den nächsten Tagen darüber noch sprechen, wie wichtig es ist. Gott kümmert sich nicht um den Körper, Gott kümmert sich um die Seele insbesondere. Jesus lässt niemand umkommen. Er sucht die Verlorenen, er geht den Verirrten nach, auch den Irrlehrern, den Abgefallenen, die am Boden liegen, die verführt worden sind, die anderen verurteilen, du hast keinen Durchblick, die fehlt der Heilige Geist, die verdammt werden, du bist nicht in meinem Verein, du hast ein anderes Gebetsbuch oder Liederbuch. Ja, und Jesus geht denen nach, die noch keinen Impfstoff bekommen haben. Verstehst du was ich meine, wenn du das verstehst? Die keinen Arzt haben, denen niemand helfen kann, die erschöpft sind, denen das Sehen und Hören vergangen ist und sogar das Lachen vergangen ist. Er lässt sich sogar von Leuten berühren, die unwürdig sind. Ich denke nur an diese blutflüssige Frau. Jesus ist den Menschen nachgegangen, hat sie betätscheln lassen. Jesus, der barmherzige Samariter. Wir reden manchmal nur von der Nächstenliebe und erwähnen den barmherzigen Samariter. Aber hier in diesem Abschnitt, was Jesus erzählt vom barmherzigen Samariter, das ist Jesus, meine Lieben. Und nicht, dass wir da die Nächstenliebe groß haben sollten. Nein, Jesus ist der barmherzige Samariter, der den findet, der unter den Räuber fiel. Und der sein Wein, sein Öl verbraucht, um ihn wieder in Form zu bringen. Und dann bringt er es in die Herberge dort. Jesus ist dieser barmherzige Samariter und er sagt, wenn ich wiederkomme, werde ich noch bezahlen, was noch fehlt. Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 22, wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Stell dir mal vor, alle, die sterben in Christus oder den Namen des Herrn anrufen, die werden lebendig gemacht. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Halleluja. Mein Jesus war ein großer Menschenfreund, dem das Wohl des Menschen am Herzen lag. Er war nicht nur um Verdienst, er brauchte keinen Verdienst, er brauchte keine Belohnung, er brauchte keine Ehrung. Er hat genug Ehre gehabt im Himmel und hat genug gute Sachen gehabt, er brauchte gar nichts. Er hat uns gedient, damit wir gerettet werden, damit wir aus diesem ganzen Schlamassel rauskommen. Ihm lag das Wohl der Menschen am Herzen. Er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Lob und Dank. Diesen Jesus verkündige ich. Er ist ein Nothelfer für Menschen, die in stürmischer See sind. Er ist der Anker, der feste Punkt, mit dem sie die Welt aus den Angeln heben können. Er nimmt Anteil. Dieser Jesus Christus nimmt Anteil an euren, unseren Problemen, an unserem Elend. Wenn wir auch alle vier krabbeln, er nimmt sich Zeit für uns, wenn die Menschen keine Zeit mehr haben. Er ist ein Freund für die, die keinen Freund haben. Aber wenn du Jesus als Freund erlebt hast, solltest du unbedingt ein Freund werden, auch ein Menschenfreund werden. Nicht mehr, ich mag die Türken nicht, ich mag die Russen nicht, ich mag die Amerikaner nicht, ich mag die und die aus dieser und jener Partei nicht. Verstehst du, dass wir die Leute sortieren, die Katholiken, die Protestanten, die Freikirchler, was weiß ich. Wir machen gleich Schablonen, versuchen Leute in eine Schablone hineinzupassen, zu pressen und dann, oder in eine Schublade zu schieben. Die mag ich nicht. Jesus mag alle Leute. Er nimmt die Sünde an. Das haben die Pharisäer gesagt. Die haben schon richtig beurteilt. Er nimmt die Sünde an und ist einer von ihnen geworden. Er wurde uns zur Sünde gemacht, auch wenn er kein Sünder war. Hat Gott alle Sünden dieser Welt auf ihn abgeladen. Er lebt und er erlebt die Gottverlassenheit für uns. Und das ist echte Freundschaft. Echte Freundschaft ist, wenn einer sein Leben für einen anderen Menschen lässt. Und das war Jesus. Er hat sein Leben für dich und mich und uns und für die ganze Welt gelassen. Ich war nicht dabei, egal. Aber ich sage es jetzt nur, ich komme nachher auf diesen Punkt zu sprechen. Auch wenn ich nicht dabei war. Er hat für uns alle sein Leben gelassen. Einer für alle. Er ist unser Stellvertreter geworden. So, der barmherzige Samariter nimmt sich unsere an, das ist Jesus. Er bringt uns aus der Gefahrenzone, er bringt uns in die Herberge, er verausgabt sich für uns, setzt sich für uns ein. Er ist unser großer hoher Priester. O Vater, um meines Namens willen, hilf ihm. Nicht, dass er so gut ist. Jesus bittet für dich, damit Gott dir und mir hilft. Deshalb, was ihr alles in seinem Namen bittet, das wird euch gegeben. Und Jesus sagt immer, Vater, nicht wegen dem, wegen mir, hilf ihm bitte. Er bringt dich aus dieser Gefahrenzone. Jesus stellt keine Erwartungen, keine Forderungen. Auch dieser Mann, pass auf, nächstes Mal, ich sage dir, geh diesen Weg nicht. Es ist gefährlich, von Jerusalem nach Jericho zu gehen. Das ist Abfall. Aber was macht Jesus? Oder was macht der barmherzige Samariter in dieser Geschichte? Er macht ihm keine Vorhaltungen und droht ihm auch nicht. Pass auf, ich will von dir nachher das ganze Geld wieder zurückhaben. Nein, ohne irgendwelche Vorbedingungen. Er hilft den Menschen kommentarlos. Auch dir gegenüber. Schau doch, Jesus will uns helfen. Er ist unser Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus? Er lässt sich sogar für seine Freunde gefangen nehmen, als die Kriegsknechte und die Knechte der Juden kamen, damals um Jesus zu verhaften. Dann sagt er, nehmt mich und lasst diese gehen. Stell dir mal vor, er lässt sich festnehmen, zu verhaften und so weiter und lasst diese gehen. Er geht für sie ans Kreuz, für seine Freunde. Er lässt sich für sie gefangen nehmen. Ja, und das ist so wichtig. Das ist echte Menschenfreundschaft, wenn sich einer für einen einsetzt aus Liebe, obwohl er gar nicht würdig ist. Das sind alles Verbrecher, die lehnen ja Jesus ab und so weiter. Aber er setzt für seine Jünger ab. Es sind alles Feiglinge, kleinkarierte Ungläubige. Die ganzen Jünger, schau die ganzen Jünger schon an. Und er legt für sie Fürsprache. Lass sie gehen, nimmt mich. Unsere Not, und das ist, wo wir hier die Freundschaft Jesu wieder ganz neu erleben dürfen, ist der Anknüpfungspunkt, unsere Krankheit, unsere Schwierigkeiten, der Anknüpfungspunkt für Jesus, für seine Liebe. Herr, du bist mein Freund, deine Nähe. Wenn ich dich nur berühren könnte, wenn ich nur meine Hand so weit reichen könnte, dass ich dich berühre, ich werde gesund. Jesu Nähe, seine Freundlichkeit deckt unsere geistliche Seite, unsere Bedürfnisse. Jetzt will ich noch eine Wahrheit sagen, für manche ist es schwer. Manche Leute denken auch, Mensch, meine menschliche Seite. Jesus deckt nicht meine menschliche Seite. Jesus deckt nur meine geistliche Seite, in aller Liebe. Und wenn er das tut, und er sagt, es ist nicht gut, dass ich die Leute hungrig nach Hause gehen lasse, da vermehrt ihr Brote und Speise, damit sie nicht hungrig nach Hause gehen können. Die menschliche Seite wird hier durch unsere Geschwister befriedigt und durch unsere Freunde, durch unsere zwischenmenschliche Beziehungen. Die göttliche, die geistliche Seite, das erledigt Jesus für uns. Aber die menschliche Seite, da musst du deinen Bruder, deine Schwester suchen. Da müsst ihr in Jerusalem bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Wir haben Jesus, hier können wir mit ihm reden, mit ihm sprechen und so weiter. Das ist was für die Seele. Manche Leute bringen das nicht auseinander. Die denken, wenn ich Jesus habe, habe ich keine Probleme. Mein Papi im Himmel, der hilft mir. Nein, der Papi hilft nicht. Gott hat uns Verstand gegeben. Gott hat uns zwei Ohren gegeben, zwei Augen gegeben, zwei Hände gegeben, zwei Füße gegeben. Und ich sollte was tun. Ich sollte meinen Kopf gebrauchen. In aller Liebe. Also für den Geist hat Jesus alles getan, für die Seele, die von Gott ist. Denn er kam, um die verlorenen Seelen zu retten. Geist und Körper, es sind hier ausgeklammert. Es ist schön, wenn du das erlebst, denn viele Krankheiten entstehen aus seelischer Not, Depressionen oder sonst andere seelische Krankheiten. Und Jesus hat ausschließlich psychische Krankheiten geheilt, als er hier heilte. Er hat nur ein einziges Mal ein Naturwunder getan, als er das Ohr des Malchus anpetschte und anklebte, was Petrus abgeschlagen hatte. Aber das war das einzige körperliche Wunder. Ansonsten, alle anderen Wunder waren psychologisch, seelisch bedingt. Die Leute waren blind, die Leute waren taub, die Leute waren schwerhörig, die Leute waren blockiert von den Dämonen damals. Die Dämonen herrschten ausschließlich im Judentum und Jesus kam, die Menschen freizumachen von den Teufeln. Und er ist gegenwärtig, heute ist er gegenwärtig, wo zwei oder drei in seinem Namen sich versammeln und zusammenkommen. Wenn du in Jesu Namen kommst und ich in Jesu Namen komme, dann tragen wir Jesus zusammen. Jesus ist durch die Menschen gegenwärtig. Er ist nicht gegenwärtig durch irgendwelche Geister. Er ist gegenwärtig, wenn zwei, drei Menschen zusammenkommen in Jesu Namen. Da bin ich gegenwärtig. Und dafür brauchen wir die Gemeinschaft der Heiligen. Das haben viele verkannt. Die denken, ja, Jesus ist da. Ich und Jesus, wir wohnen in einem Zelt zusammen. Vergiss es. Das ist nicht wahr. Er ist in deinem Zelt. Er ist in deinem Leben. Aber du erlebst Jesu Gegenwart erst, wenn du deinen Bruder, deine Schwester, deinen Kumpel erlebst. Nur nebenbei. Dein Vater, deine Mutter erlebst. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und die Bibel sagt schon von vornherein ganz klar, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Du brauchst einen Bruder, du brauchst eine Schwester, du brauchst irgendjemand, mit dem du reden kannst, mit dem du zusammen beten kannst, wo zwei oder drei eins werden und was sie dann gemeinsam bitten, das werde ich tun. Zum Beispiel auch die Geistesgaben. Die sind zum allgemeinen Nutzen da. Nicht nur für mich, dass ich mich selbst erbaue. Die einzige Gabe, die für dich gegeben worden ist, vielleicht ist die Zungensprache. Wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Nur nebenbei. Aber die meisten Christen haben Probleme, weil sie nicht gemeinschaftsfähig sind. Na, mit dem mag ich nichts zu tun haben. Aber gerade für gerade der oder die, den du nicht magst, ist dein Schleifbock. Ist derjenige, den du brauchst unbedingt, der dir weiterhilft. Der weiß vielleicht dein Rat. Denn zu jedem Stück gibt es ein Gegenstück, zu jedem Topf gibt es einen Deckel. Und vielleicht ist gerade diese Person der Topf oder der Deckel. Wir brauchen einander. Wir sind füreinander geschaffen. Gott in dir und Gott in mir. Und jetzt ergänzen wir uns gegenseitig. Viele Menschen sind nicht gemeinschaftsfähig. Die vertragen sich nicht. Die beißen sich. In der Bibel steht es, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass euch nicht auffrisst. Das gilt für Christen, nicht für Nicht-Christen. Viele haben ein gestörtes Verhältnis zueinander. Die denken nur Gleichgesinnte. Ich liebe nur die, die mir sympathisch sind. Das ist Blödsinn. Wir sollen alle Menschen lieben und gerade auch die Unsympathischen, die so schief singen, die so unfreundlich sind, die vielleicht hart sind mit uns, die mit mir nicht übereinstimmen, die nicht in mein gleiches Horn blasen, mit denen ich vielleicht gar nicht einig bin und die mir ständig widersprechen und mich kritisieren. Wir sollten Gott dankbar sein für Menschen, die uns kritisieren. Wir müssen nicht alles tun, was die Leute sagen, aber wir sollten uns anhören, was hat er, was hat sie zu sagen. Und darum sind viele Christen einsam und einander ja Feind, weil sie einander nicht vertragen. Sie zerstören ihr Glück zerstören sie. Und so viele Menschen sind einsam. Jesus ist mein Freund, gewiss für deine Seligkeit, wenn du mal im Himmel bist, das ist dein Freund. Aber hier auf Erden brauchst du auch einen Freund. Ich habe keinen Menschen. Da sind die Frommen, schau doch die Frommen an, sitzen allein, haben niemand, der mit ihnen ein Stück geht. Sie begleitet. Du brauchst Menschen, die mit dir gehen, sogar die zweite Meile. Die erste Meile reicht manchmal gar nicht aus. Jesus sagt, wer nicht sammelt, der zerstreut. Das ging auch. Die Jünger wollten da jemand verdammen, das Feuer vom Himmel holen. Die sind ja nicht mit uns, die sind auf der anderen Straßenseite, die predigen auch im Namen Jesu, aber die sind nicht mit uns. Ja, die sind eine Sekte. Denen hilft der Teufel die Gemeinde bauen. Das hat mir jemand in Amerika erzählt, dass ich eine charismatische Gruppe mal besuchen wollte. Sagt, nein, da fahren wir nicht hin. Denen hilft der Teufel die Gemeinde bauen. Der Teufel hat doch keine Gemeinde gebaut. Der hat für Jesus nichts übrig. Die meisten Christen wissen nicht, was echte Freundschaft ist. Das unterstelle ich. Die wissen nicht, was echte Freundschaft ist, was echte Beziehung ist. Die denken nur, ein bisschen tätscheln, schmusen, bisschen Sex womöglich, das ist Freundschaft. Nein, Freundschaft geht viel, viel tiefer. Wer Jesus hat, der hat viele verschiedene Geschwister. Da ist dieser Nathanael in Kana, diese Hochzeit in Kana, wo den Leuten der Wein ausging. Der hat gesagt, ich lade Jesus ein. Aber ich warne euch, lade nicht Jesus ein in deine Familie, zur Weihnachtsfeier zum Beispiel. Lade Jesus nicht ein, es ist gefährlich. Weißt du, wenn Jesus kommt, da kommt eine ganze Bagage mit. Und die spachteln, und die essen, und die saufen, und die fressen. Verstehst du? Das waren die Jünger. Sie sind als junge Burschen gewesen. Die haben gegessen, und plötzlich ist der Wein ausgegangen. Nur ein Wunder, dass die Schnitzel nicht ausgegangen sind. Das hätte auch bald passieren können. Aber der Wein ist ausgegangen. Deshalb, wenn du Jesus einladest, da kommt eine ganze Bagage. Hör mir gut zu. Da kommt der Judas dazu, da kommt der Petrus dazu, da kommt der Thomas dazu. Und Jesus hat zeitlang, ganz am Anfang, hat er 70 Jünger gehabt. 70 Jünger. So kommt Jesus. Ich lade Jesus ein. Hör auf, Jesus einzuladen. Er kommt zu dir mit einer ganzen Mannschaft, mit der ganzen Armee und die musst du verköstigen. Gute Nacht. Hast du schon so gut gekocht und vorgekocht für Weihnachten? Er kommt. Ja. Und du musst lernen, deine Geschwister anzunehmen, auch wenn die total anders sind. Das konnten die Juden damals nicht, die Söhne Jakobs. Da kommt der Josef, der war total anders. Josef war ein Bild auf Jesus, natürlich, auch nur nebenbei. Da kommt der Josef, der Träumer kommt. Schau, dieser Spinner, der Phantast kommt, der ein König sein will, vor dem sich alle verbeugen werden und so weiter. Da kommt der Josef. Josef hatte Geschwister von 3 verschiedenen Müttern. Evangelisch, katholisch, freikirchlich und was weiß ich noch, Methodisten vielleicht. Von 3 verschiedenen Frauen, die Geschwister, 10 Brüder, die haben ihn abgelehnt. Der Benjamin war noch nicht geboren und sie liefen den armen Josef ans Messer, verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Deine Brüder kommen und du hast auch Brüder von mehreren Frauen. Hör mal zu, von der Lea, von der Rahel und dann von den 2 Mägden, von diesen beiden. Verstehst du? Und jedes Kind ist anders. Anders geartet, anderen Charakter, anderes Temperament, andere Psyche. Der eine ist melancholisch, der andere sanguinisch, der andere ist phlegmatisch und der andere ist vielleicht ein Choleriker. Und da gibt's noch, kannst noch unterteilen, diese ganzen Temperamente. Und du musst sie annehmen, so wie Jesus sie angenommen hat. Deine Freunde kannst du aussuchen, aber deine Geschwister, die kommen, wie Gott sie schickt. Und der Herr tat zur Gemeinde hinzu, die Menschen, die da gläubig wurden. Nicht vollkommen, aber die gläubig wurden. Und so auch hier die Familie Jakob, die war so bunt gemischt. Und du musst die annehmen. Die meisten Christen glauben, ich bin was ganz Besonderes. Oh, ich bin ein Liebling des Herrn. Vergiss es. Alle sind Lieblinge des Herrn. Die meisten Christen glauben, sie sind Einzelkinder Gottes. Und das ist eine Lüge, das ist ein Irrglaube. Du bist kein Einzelkind Gottes. Die Statistiken sagen, ihr Lieben, Einzelkinder sind egoistisch. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber du bist vielleicht als Einzelkind aufgewachsen. Die sind verzogen, intolerant, verbiestert. Du stehst in der Beschreibung dieser Einzelkinder. Und vor allem, sie sind einsam. Und es ist ein Unterschied, ob ein Einzelkind war oder in einer Großfamilie groß geworden ist. Es ist ein großer Unterschied. In der Großfamilie, da lernen die Geschwister, sich einander anzunehmen, hat Auswirkungen auf die Persönlichkeit und den Charakter des Menschen, auf die ganze Entwicklung einer Großfamilie. Da muss man alles teilen. Da erlebt man manchmal gar nicht viel. Ich werde nie vergessen, ich bin auf der Bibelschule, die erste Zeit, ich habe so viel mit Gott erlebt, so viel Zeichen und Wunder mit Gott erlebt, Gebetserhörung, ach, wie Gott durchgeholfen hat und so weiter. Und auf der Bibelschule erlebe ich gar nichts mehr. Ich habe gedacht, ich bin abgefallen in diesem frommen Verein. Und so weiter, bis Gott mir die Augen aufgemacht hat. Ja, hier erleben wir alles gemeinsam. Alle miteinander. Die ganze Bibelschule betet, da ist der eine aus Nigeria, der hat kein Geld, der öffnet sein Portemonnaie vorne am Altar und sagt, lieber Gott, siehst du, ich habe hier nichts drin, füll mein Portemonnaie. Und der erlebt ein Wunder, verstehst du? Und wir alle haben gebetet, ja, hilf dem Bruder Michael, so hieß er, hilf ihm und so weiter. Ein anderes Problem gehabt. Wir beten dann füreinander und dann ist es nicht nur dein Gebet, sondern das Gebet alle, weil sie eins geworden sind. Und da habe ich eines kapiert, begriffen. Weißt du, wenn wir in einer Gemeinde sind, dann erleben wir alles miteinander. Da tragen wir miteinander die Last. Da teilen wir unsere Lasten. Uns geht es im Augenblick gut. Wir helfen dann den Geschwistern in Indien oder woanders auf der Welt. Wir stehen dann füreinander da. Nur in aller Liebe, Einzelkinder, die denken nur wir, nur ich, nur mir. Und es ist ein Unterschied, ob 1 oder 2 eigene Zwillinge sind oder gar Mehrlinge. Auch das macht hat Auswirkungen. Ich habe in Heilbronn in der Gemeinde mehrere, fast 10 Mädchen oder Jungs gehabt, die Zwillinge waren und ich konnte beobachten, wie die sind. Selbst die sind noch unterschiedlich anders, je nachdem, wie sie dann sind. Ob man, dann ist noch ein großer Unterschied, ob ein Nesthäkchen ist oder ein Erstgeborener ist, ob man da vom Vater und Mutter so geliebt wurde und so weiter, oder der Erstgeborene. Oder dann gibt es noch etwas, was man in der Psychologie hat, Sandwichkinder. Sandwichkinder, ich weiß nicht, ob du die kennst, sind nicht Hamburger, aber Sandwich, die in der Mitte irgendwo sind, 2., 3., 4. Kinder, fährst du so Sandwich-Kinder und vielleicht bist du auch so ein Sandwich-Kind aus der mittleren Geschwisterrolle. Dann wirst du von anderen schlecht behandelt oder die kommandieren dich ständig oder du musst die Kleider abtragen von den anderen Geschwistern, also von den Älteren. Das war bei mir. Ich war der Erstgeborene und ich habe Probleme, oder meine Geschwister haben Probleme mit mir gehabt. Ich muss immer wieder Trotz tragen, was der gekriegt hat. Wir kriegen keine neuen Sachen, der kriegt immer neue Sachen und wir müssen seine abgetragenen Sachen tragen. Ich weiß, die Spannungen, die da sind, die da waren in dieser Familie. Dann diese Sandwich-Kinder. Ich komme aus einer Familie von 8 Kindern. Verstehst du? Aber es ist keine Kleinfamilie. Und es ist schwierig und es ist kompliziert, wenn du aus einer großen Familie kommst und vor allem die nächste, die nach dir kommen, so Sandwich-Kinder. Und dann das letzte Kind ist meistens so ein Nesthäkchen. Und man muss auch beobachten, auch berücksichtigen und bedenken, dass Erstgeborene zeitlang Einzelkinder sind. Der Erstgeborene ist zeitlang ein Einzelkind. Das waren sie, dann kamen die anderen Geschwister. Und dann wird man böse, die nehmen mir alles weg. Verstehst du, ich muss jetzt auf die aufpassen. Ich muss ja mit ihnen alles teilen. Der Erstgeborene hat viele Probleme mit seinen lieben Geschwistern. Und ja, und vor allem, wenn dann die Geschwister älter sind oder jünger als 12 Jahre, da ist so großer Unterschied. Mein Bruder, der plärrt, macht in den Windeln und so weiter und ich gehe schon arbeiten, verdiene mein Geld, fahre mit dem Auto, könnte bald heiraten und der krabbelt nicht noch gerade auf alle vier. Das ist so ein Unterschied, verstehst du? Aber das sind meine Geschwister. Einzelkinder entwickeln sich anders. Stalin war zum Beispiel auch ein Einzelkind und ist ein Diktator geworden, wenn man es nicht gelernt und korrigiert hat in seinem Leben. Erstgeborene fühlen sich oft entthront, wenn irgendwie das zweite oder das nächste Kind kommt. Denn da ist nur noch Euro 30 Cent wert. Verstehst du, das muss man alles so teilen. Und in der Familie entsteht dann Konkurrenzdenken. Und das ist auch in der Gemeinde. Die Freundschaft entsteht erst, indem man das alles ablegt. Wir sind Brüder und Schwestern. Nehmt euch einander an, wie Christus euch angenommen hat. Besonders auch die Sandwich-Kinder. Auch die brauchen besondere elterliche Zuwendung. Und die denken, ich bin zu gering. Ich meine, ja, ich bin gar nicht wert. Ich bin nur das dritte Kind. Verstehst du? Wegen mir musste die Mutter zum Beispiel ihren Beruf aufgeben und so weiter. Konnte nicht mehr sich entfalten und entwickeln. Und dann wird man auf die Mutter böse oder das vierte Kind. Viele leben mit so Minderwertigkeitskomplexen. Gerade diese Sandwich-Kinder, die leben mit Minderwertigkeitskomplexen. Die haben das nicht gelernt. Und deshalb, wir müssen einander annehmen und dann von Gott angenommen worden sein. Und wenn du das weißt, Gott hat mich angenommen, dann ist mir vollkommen egal, was meine Eltern, meine Brüder und Schwestern mit mir machen. Ich bin von Gott angenommen. Er liebt mich mit Haut und Haaren. Halleluja. In der Gemeinde wollen, ja, auch, das erleben wir auch in der Gemeinde. Da wollen wir, wer ist der Größte? Auch beim Heiland, in seinem Jüngerkreis, verstehst du? Wer ist der Größte? Jesus sagt, der Diener. Der Diener ist der Größte unter euch. Auch die Kinder Gottes brauchen eine gesunde Entwicklung. Wenn sie nicht beschnitten werden, dann wird Wildwuchs geben. Das treibt, das bringt nichts Gutes. Als Zweige und Triebe, wo keine Frucht tragen. Wenn man nicht beschnitten wird, es gibt Wildwuchs. Und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig. Jesus, ein Menschenfreund, er sagt, komm runter, beruhige dich. Jeder kriegt das gleiche Lohn. Und es steht nicht mir, die Plätze im Himmel auszuteilen, wer links und rechts von mir sitzen wird, das macht der Vater im Himmel. Jesus will uns Menschen helfen, Mensch zu werden, einander anzunehmen, ein Freund zu werden. Ja, ein Freund zu werden, Menschenfreund. Ach, guck mal, werde ein Freund Gottes und dann kannst du erst Menschenfreund werden. Jakobus Kapitel 2, Vers 23, da heißt es, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Er rechnete Gott zu seiner Gerechtigkeit. Gott wird schon alles wohl machen. Er hat schon gewusst, warum ich das dritte Kind bin oder das fünfte Kind bin. Der war ein Missionar bei mir in der Gemeinde gehabt und er hat erzählt in seiner Gemeinde dort in Afrika, da hat der Bruder, der hat mehrere Kinder gehabt und beim fünften Kind in Afrika kannst du den Namen noch aussuchen. Dann hat er dem Kind den Namen gegeben, fünfter Gang. Dann hat er gefragt, warum? Ja, hat er gesagt, Missionar, wenn du Auto fährst, du legst den fünften Gang, das ist der schnellste Gang. Und deshalb hieß sein Kind fünfter Gang. Welcher Gang bist du eigentlich? Verstehst du? Was für Namen haben die Eltern dir gegeben? Aus welchem Grund? Wie auch immer. Abraham wurde seine Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Und er sagt, wie könnte ich dem verschweigen, was ich vorhabe mit Sodom und Gomorra? Und er wurde der Vater der Gläubigen genannt, nur nebenbei. Was ist ein Freund? Und wie wird man ein Freund? Zuerst einmal muss ein Freund Gottes werden, Nummer eins. Wenn das nicht geworden ist, vergiss die ganzen Beziehungen aufzubauen, Kontakte aufzubauen, dann hast du immer ein gestörtes Verhältnis zu allen Menschen. Wenn dein Verhältnis zu Gott gestört ist, ist das Verhältnis zu allen Menschen mitgestört. Du kommst auf keinen grünen Zweig. Was ist ein Freund? Sprüche Kapitel 17, 17. Da heißt es, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Er liebt alle Zeit und als Bruder für die Not ist er geboren worden. Gute Freunde findet man nicht so schnell in dieser Welt. Gute Freunde sind eine Seltenheit. Der wird geboren. Und irgendwo auf dieser Welt läuft ein Freund für dich, der zu dir passt, der dir angenehm ist, mit dem du durch dick und dünn gehen könntest. Es gibt so viele scheinbare Freunde, wo du glaubst, das könnte ein Freund für mich sein. Nein, das ist vielleicht der Teufel für dich, aber nicht dein Freund. Freunde erlebst du erst in Tagen der Trübsal, der Not. Ja, Freunde erlebst du nicht in Tagen des Wohlergehens, wenn sie alles so glatt läuft, wie geölt, geschmiert auf roten Teppich und so weiter. Freunde erlebst du, wenn du im Dreck liegst. Wer kümmert sich um dich? Wer fragt nach dir? Wer reicht dir die Hand? Wer zieht dich da raus? Da kannst du die Freunde suchen und da wirst du auch welche finden vielleicht. Und solange man im Ansehen steht, da und genug Geld hast, dann bist du prima Kerl, ein gemachter Mann, gemachte Frau. Aber wehe dir, du hast kein Geld mehr. Du bist ein Lump. Da will keiner mit dir was zu tun haben. Niemand wird dir helfen, dir beistehen. Sprüche 19, Vers 6. Die Bibel gibt uns ganz klare Anweisungen. Viele schmeicheln dem Edlen, dem Reichen, dem Wohlhabenden. Und jeder ist der Freund des freigebigen Mannes oder der Frau. Jeder. Da hast du so viele Schmeichler in deiner Umgebung. Die Schmeichler in deiner Umgebung sind nicht deine Freunde, das sind deine Feinde. Pass auf, die warten nur auf eine Gelegenheit. Und dann bist du geliefert. Wenn sich aber die Lebensumstände ändern, die Zeiten des Mangels oder der Not kommen, dann ist die ganze Freundlichkeit dahin. Wie steht es in Sprüche 19, Vers 4? Aber der Geringe, sein Freund, trennt sich nicht von ihm, bei dem Geringen. Wenn du ja einen Geringen hast, weißt, der Arme, von dem hast du sowieso nichts gehabt. Aber der bleibt an deiner Seite, der Geringe. Deshalb schau nicht nach dem Großen, der Reiche, dem Millionär, dem Milliardär, der Politiker, der da ganz oben ist, ein Lobbyist, vergiss es. Gott sehnt sich nach echter Freundschaft auch. Und er sagt, lern zuerst mal von mir, werde mein Freund. Ich liebe dich in guten und in schlechten Tagen. Und Gott schaut auf das Herz und nicht auf die Gefühle. Hört, Geschwister, auf die Gefühle zu achten. Ich fühle, das ist so ein netter Kerl oder so ein nettes Mädel. Vergiss es. Schau auf das Herz an. Gott sieht das Herz an. Jesus erlebte, als sehr kritisch um ihn wurde, dass sie verließen ihn alle, außer den Johannes. Sie verließen ihn alle. Sie alle waren sogar seine besten Freunde. Herr, und wenn alle von dir weggehen und so weiter, und ich werde für dich sterben, lieber Heiland. Vergiss es, wenn die Leute so schwören, wenn sie so groß im Mundwerk sind, die Versprechungen machen, halte nichts von den Versprechungen der Leute. Der Johannes hat nichts gesagt. Der war still. Als Jesus sagte, einer wird mich verraten, hat er gar nicht gefragt groß, verstehst du, wer was. Er hat zugehört und nur Petrus sagt, frag doch den Herrn, wer wird ihn verraten, bin ich's, bist du? Jesus erlebte, sie verließen ihn alle. Am Anfang hat er über 70 Jünger gehabt, die sind alle nachgefolgt, am Schluss hat er nur noch 12 gehabt und ganz am Schluss hat er nur eine Handvoll gehabt, nicht einmal das. Nicht einmal eine Handvoll, nicht einmal so viele Freunde gehabt wie der alte Hiob. Auch Gott hat Empfindungen. Auch Gott hat ein menschliches Herz. Denn das, was du empfindest in deinem Herzen, das empfindet auch Gott. Er ist Liebe, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8. Die Liebe sucht nicht das ihre, sucht nicht sich selbst zu verwirklichen. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 5. Die Liebe sucht nicht sich selbst zu verwirklichen. Jetzt musst du angucken, nur beobachten, wie die Leute sind. Suchen sie sich selbst zu verwirklichen, große Karriere zu machen, großen Erfolg zu haben. 1. Korinther 10, Vers 24. Die Liebe sucht auch und vor allem dem anderen sein Wohl, dem anderen Wohl zu tun. Das ist die wahre göttliche Liebe. Die Liebe sucht Gemeinschaft, Gemeinschaft im Denken, im Planen, im Handeln. Sie will sich beteiligen an deinem Schicksal, an deinen Höhen und Tiefen. Echte Liebe will einen aufbauen, fördern, weiterbringen, als er selbst ist. Aber so viele Christen sind egoistisch. Sie möchten immer die Ersten sein. Sie möchten ganz weit vorne beim Heiland sein. Aber die echte Liebe sucht, dass der andere kommt. Denn deine Nachfolger, und ich sage dir eines, unsere Nachfolger, meine Nachfolger, werden mehr für Gott tun, besser Gott dienen, als ich je Gott gedient habe. Die anderen. Deshalb erlaube, dass die anderen sich entfalten und entwickeln können. Die Liebe, die sucht Austausch und Anteilnahme. Die Liebe sucht das Du. Weil Gott Liebe ist, möchte nicht nur Kinder haben, sondern er möchte auch Freunde haben, in denen er sich entfalten kann, entwickeln kann. Die Liebe sucht immer das Gute des anderen, dass der andere erlebt, was das bedeutet, dass der sich entwickelt. Oh, guck mal, was aus dem geworden ist. Ich bin so stolz. Gott will. Und er will viele Freunde haben und verschiedene Freunde. Welch ein Freund ist unser Jesus. Verstehst du? Du kannst erst richtig ein Freund Gottes sein, wenn du ein Herz Jesu hast. Dass, wenn du seine Gesinnung hast, wenn du seinen Geist hast, wenn du das suchst, was Jesus gesucht hat. Jesus sucht einen Freund. Jemand, der sich für ihn interessiert. Nicht nur, der von ihm was haben will, sondern sich für ihn interessiert. Gott sucht jemand oder Jesus sucht jemand, der zu ihm steht, auch wenn es dreckig geht, wenn er krank ist, wenn er im Gefängnis ist, wenn er durstig ist, wenn er Hunger hat. Lies mal, was er sagt. Ich war hungrig, ich war durstig, ich war krank und ich war das und ich war das. Und er hat mich nicht bekleidet. Jesus sucht jemand, der schwach ist. Jesus sucht jemand, ja, der sein Kreuz trägt. Jemand da ist, wenn ihm die Hände gebunden sind, dass er die Arbeit für ihn macht. Ja, Jesus, er bricht zusammen. Stell mal vor, Jesus bricht zusammen auf dem Weg nach Golgatha. Das ist eine Predigt für sich selber. Die anderen gaffen alle nur, bemitleiden den guten Mann oder bedauern ihn. Und da kommt der Soldat und sagt zum Simon von Kyrene, du da, nimm sein Kreuz und trag sein Kreuz. Jesus braucht jemanden, der sein Kreuz trägt. Und du brauchst auch jemand. Und du findest Leute in deiner Umgebung, die auch das brauchen, dass jemand ihr Kreuz tragen. Jesus hat jemanden gebraucht, der das Kreuz trägt. Er braucht jemanden, der sein Grab ihm zur Verfügung stellt. Er braucht jemanden, der ihn verteidigt, für ihn steht. Ja, alle können an Gott glauben, an Jesus glauben, wenn er Wunder vollbringt, Kranke heilt, Dämonen austreibt. Aber er braucht Menschen, die zu ihm stehen, wenn nichts läuft. Verstehst du das, was ich sage? Wahrscheinlich nicht. Ich lasse es einfach in den Raum stehen. Die meisten sagen, ja, ich will nur gute Tage sehen. Nein, Gott will, dass du seine Gegenwart erlebst, auch wenn es dreckig geht, dass sich an Jesus nicht schämt. Jesus sagt einmal, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Jesus sucht einen Freund, der zu ihm steht, wenn er bankrott ist, wenn er seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann, seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Jesus sucht irgendjemand, der in die Bresche springt, in den Riss tritt. Er sucht einen Freund, der sich nicht an Jesus schämt, der mich bekennt vor den Menschen und den will ich auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Du musst nicht auf der Straße rennen und predigen. Dich zu Jesus bekennen. Ich war nackt, ich war bloß, ich war jämmerlich, ich war elend. Jesus sucht Menschen, ja, die ihn annehmen und ihm die Last abnehmen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Glaubt doch nicht, dass Jesus jetzt irgendjemand hilft heute. Du bist der Bruder, du bist die Schwester, du bist der Arzt, du bist der Prophet, wo ihr hier einem Menschen helfen soll in dieser Welt. Wir sind die Hände Gottes. Gott hat keine anderen Hände als dein und meine Hände. Aber die Jünger sind alle weggelaufen. Ja, und die Heiligen werden sterben und aussterben. und wir gehen durch die Tiefe und so weiter. Ja, schau, heutzutage, die Kirche gilt nichts mehr. Was ist die Kirche, was ist die Gemeinde, was ist das Reich Gottes? Petrus verleugnet Jesus und sagt, diesen Menschen kenne ich doch nicht. Das ist doch nicht Jesus. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ich weiß, wovon ich spreche. Es ist nicht einfach, an den lieben Gott zu glauben, an den lieben Heiland zu glauben. Diesen Menschen kenne ich nicht so. So ist doch nicht mein Jesus gewesen. Der hat immer Wunder gemacht, der ist übers Wasser gelaufen, der hat Stürme gestillt. Er ist enttäuscht an Jesus. Sei nicht schockiert, was ich sage. Wir müssen alle mal an Jesus enttäuscht werden. Und wenn wir das noch nicht sind, sind wir keine echten Christen. Unser Glaube ist nicht geläutert im Feuerofen. Und Petrus sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Ja, der hat ein bisschen Kranke geheilt, Wunder vollbracht, Tote auferweckt. Der hat den Menschen geholfen. Und jetzt steht er da, gebunden, gefesselt, angespuckt. Speichel läuft runter, Blut läuft runter. Der Rücken ist zerfurcht von den Schlägen. Diesen hilflosen Menschen kenne ich nicht. Du kennst auch wahrscheinlich Jesus nicht. Bis du irgendjemanden gesehen hast, der hilflos war, der sagt, Gott, es gibt nur dich. Wenn du mir nicht hilfst, bin ich verloren. Steh mir zur Seite. So kenne ich meinen Jesus nicht, als einen Schwächling, als ja, einen Armseligen, einen Menschen, der dahingegeben wird, verachtet, verspottet, verhöhnt, verflucht, beschimpft, beleidigt, abgekanzelt. Anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht mehr helfen. Ein Geschlagener, ein Wertloser. Wir sollen uns einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Was ich versuche, beides zu bringen. Jesus ist ein guter, großer Menschenfreund. Welch ein Freund ist unser Jesus, ja. Aber wo bist du? Wo bin ich? Jesus interessiert sich für Menschen, die nichts bringen, von denen man nichts hat. Und das ist mein Jesus. Wenn je, dann jetzt und hier brauchst du einen Freund und braucht der Mensch, der irgendwo in deiner Umgebung sitzt und versauert, und verfault. Der braucht gerade vielleicht einen Beistand, gerade in dieser Weihnachtszeit, in dieser Corona-Zeit. Petrus hat geschworen, werden alle dich verlassen, ich nicht. Ich bin sogar bereit zu sterben. Und was aus diesem Schwur geworden ist, das wissen sie alle. Auch beim Thomas war auch so ein Heiliger. Und dann sagte er, ich kann nicht glauben, es sei denn, ich lege meine Finger in seine Wunde. Er war wenigstens ehrlich, ich kann nicht glauben. Aber viele Menschen sind auch nicht einmal ehrlich. Bei den anderen hat die Sprache verschlagen. Die haben sich verkrochen aus Angst vor den Juden. Nur der Johannes blieb am Kreuz. Nur der Johannes. Warum, weiß ich auch nicht. Er war der Lieblingsjünger Jesu. Er war noch sehr jung. Und Jesus liebte ihn. In Johannes Kapitel 21, Vers 20 lese ich, Petrus aber wandte sich zu ihm und sah den Jünger folgend, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an der Brust Jesu gelegen hat und gesagt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Er sagt, dass der Jünger folgte und der Petrus ist dem Johannes nachgetippelt und das war sein Verbrechen, sein Fall, sein Verhängnis. Er dachte, der kann das machen. Der kann sich das leisten. Und wenn der Johannes dorthin geht, kann ich auch. Nein, der kann es nicht. Johannes stand dem Heiland viel näher. Du solltest niemand kopieren. Du sollst ein Original bleiben. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und dann passiert es am Kreuz, passiert dieses große Wunder, dass er Johannes berichtet, Johannes 19, Vers 27. Danach spricht Jesus vom Kreuz dort. Johannes, siehe, das ist deine Mutter, diese Mutter Maria. Das war ein Stück echter Freundschaft. Jesus war ein Menschenfreund, der sogar in der Todesnot, im Todeskampf, noch kümmert sich um seine arme Maria, seine Witwe, oder die Witwe Maria. Jesus war ein Freund von Jesus und blieb am Kreuz, bis Jesus den letzten Schnaufer gemacht hat und den Geist aushauchte. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Johannes war einer, der blieb. Es sind nicht viele, die bei Jesus bleiben, wenn es drauf ankommt. Die sind bei Jesus schnell dabei, wenn Goldregen rieselt oder was weiß ich, was passiert, Zeichen und Wunder. Ein echter Freund bleibt bis zum Schluss. Auch wenn die ganze Welt zusammenbricht, auch wenn man durch die Hölle muss. Man bleibt Freunde bis in den Tod, bis alles vorbei ist, bis der Kampf vorbei ist, auch wenn man es verloren hat. Weißt du, in guten und in schlechten Tagen, es ist schwer. Und dazu braucht man viel Gnade. Man braucht die Gnade Gottes, dass man durchhält. Oh Herr, das ist so schwer, dir zu vertrauen. Hilf mir. Jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit, da geht's drunter und drüber. Jeden Tag kommt was Neues. Und ich sage euch eines, selbst wenn die Impferei kommt, bis nächstes Jahr Weihnachten sind wir noch nicht ganz durch. Und das Drache ist nicht besiegt. Genauso wie HIV hier nicht besiegt ist. Seit 1980 weiß man von dieser Seuche, von diesem Virus und so weiter. Und bis heute hat man keine vernünftigen Medikamente dafür. Da muss man nur Acht geben. Gib AIDS keine Chance, das ist alles. Gib dem Negativen keine Chance, dem Teufel keine Chance in deinem Leben. Es ist nicht einfach, ja, wenn man das Kreuz tragen muss. Aber vielleicht kennst du in deiner Umgebung jemanden, der das Kreuz trägt, wenn einer schwer geprüft wird, wenn einer durch die Hölle muss, in Todesnot ist, Verfolgung und Trübselstage kommen, wenn die Tage kommen, die einem nicht mehr gefallen. Und das gibt es. Ich will auf einen Punkt nachher kommen. Verstehst du, so wichtig, dass du dich jetzt in dieser Corona-Zeit dich um Menschen kümmerst, die vielleicht im Sterben liegen. Es gibt so viele Menschen, denen wird das Leben schwer wie beim Heiland, der bricht unter einem Kreuz zusammen. Der Teufel wütet und tobt. Da wird einem das Bein amputiert. Der sitzt im Rollstuhl. Der andere hat alle Hoffnung verloren. Und da braucht der Mensch einen Freund. Weil du hast Jesus erlebt. Aber Jesus kann diesem Menschen nicht helfen. Er hat dich dazu auserwählt und auserkoren. Du bist sein Helfer in der Not. Du bist dieser Nothelfer. Jesus sucht einen Freund, der einem anderen ein Freund ist, bis in den Tod. Jesus, er stand für uns bis zuletzt. Ich lese hier in Johannes 13, Vers 1. Vor dem Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu gehen zu seinem Vater, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, er liebte sie bis zum Ende. Liebst du auch die Geschwister bis zum Ende? Auch wenn die runzlig sind, komisch sind, nicht mehr so schön sind, schwächlich sind. Jesus steht zu uns bis zum Ende, bis wir das Ziel erreicht haben, bis an mein selig Ende. Wir haben so ein schönes Lied, das singt man meistens bei Beerdigungen. Leider hat sich so eingebürgert, dass es singt fast wie ein Schlager. So nimm dann meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, dann nimm mich mit. Gut, lieber Heiland, das ist in Ordnung. Aber wie ist es mit mir? In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Lass ruhen zu deinen Füßen dein armes Kind, es will die Augen schließen und glauben blind. Und dann, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich auch zum Ziele, auch durch die Nacht, so nimm dann meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende ewiglich. Wunderbares Gebet, wunderbare Melodie und wunderbares Lied. Sehr schmalzig natürlich, in aller Liebe. Aber diese Wahrheit, ich möchte diese Wahrheit in den Raum stellen und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Du darfst Jesus blind vertrauen, zuerst einmal in Bezug auf Jesus. Er führt dich auf rechter Straße, auch wenn sie holprig ist. Pass auf, was du denkst und sagst. Da sagt einer zu Jesus, ich will dir folgen, Herr, wo du hingehst. Lukas 9, Vers 57. Ich will dir folgen, wo du hingehst. Vergiss es. Das wollen die anderen auch. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlege. Willst du mir immer noch nachfolgen? Weißt du, wir wollen Jesus nachfolgen bis in den Himmel. Aber wir müssen lernen, Jesus nachzufolgen hier in dieser Welt. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Und er sprach, Herr, erlaub mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater vergrabe oder begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jesus, der Sohn Gottes, hat sich für uns total aufgeopfert als Menschenfreund, der sich hingegeben hat. Und hat uns blind geliebt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, ich war nicht dabei, als Jesus gekreuzigt wurde. Auch gar nicht wichtig. Er starb. Kein einziger hat ihn gekannt von denen, die heute leben. Mich hat es noch gar nicht gegeben zu dem Zeitpunkt, als Jesus gekreuzigt wurde. Er hat alle bedingungslos geliebt, sein Leben für alle bedingungslos hingegeben. Und auch wir sollten grenzenlos lieben und ihm vertrauen. Und auch wir sollten unseren Mitmenschen da sein, wenn Menschen mit Schicksalsschlägen kommen, wie der Hiob. Ja, soll es uns hart ergehen, lasst uns nicht nur beide stehen, sondern zusammenstehen, wenn es hart ergeht. Wenn wir schwere Bewährungsproben zu bestehen haben, so nimm denn meine Hände und so weiter. Das singt sich so wunderbar. Mir, ja, gib ihm deine Hand und lass deine Hand bei Jesus, auch wenn es hart ergeht, schwierig ist. Die Begleitung eines Sterbenden. Ich weiß nicht, warum ich das auf dieses Thema in der Vorbereitung gekommen bin. Die Begleitung eines Sterbenden ist eine Höchstleistung. Etwas, was ganz wichtig ist, was wir nicht mehr machen. Wir verschieben immer in die Klinik. Die Krankenschwester soll das machen, der Arzt soll das machen. Weißt du, bei den Sterbenden, der Dienst ist so wichtig. Ich war so oft, ich habe manchmal manche Gottesdienste ausfallen lassen, die Predigt. Ich habe nicht gepredigt, ich bin lieber zu dem Bruder oder Schwester hingefahren, habe einfach die Hand gehalten, ich war dort. Es ist ein Dienst für die Ewigkeit, das nicht vergessen wird. Jesus, der Menschenfreund, ist unser Partner, steht uns zur Seite bis zum Ende, bis zum Schluss, bis unserem Seligende, bis zum Übergang ins Jenseits. Er ist da. Aber die Frage ist, und was ist mit mir? Bin ich auch so ein zuverlässiger Freund den Menschen? Bin ich auch ein Menschenfreund? Die Hand halten. Du glaubst gar nicht, wie wichtig es ist, Sterbenden die Hand zu halten. Nichts anderes, nur die Händchen halten und streichen ein bisschen. Hat nichts mit Sex zu tun, hat mit Liebe zu tun. Die meisten Leute denken immer gleich, was anders. Verstehst du, haben blöde Gedanken vom Teufel eingeimpft. Die sind verdorben. Jesus, der Menschenfreund, steht uns zur Seite. Er hält unsere Hand und wir sollten auch einander die Hand halten, einander beistehen. Kein Sterbender darf allein gelassen werden. Das ist eine Sünde in unserer Gesellschaft, was die Politiker das machen, dass man die Sterbenden nicht besuchen darf oder kaum besuchen darf. Da musst du dich erzwingen und sagen, das lasse ich nicht. Und wir haben hier eine Schwester in der Gemeinde, deren Mutter ist diese Woche gestorben und die hat es die Mutter aus dem Krankenhaus geholt, weil sie nicht dorthin durfte. Meine Mutter soll zu Hause sterben. Zu Hause. Und die ist zu Hause gestorben. Und die Tochter hat die Hand gehalten und ist in der Ewigkeit gegangen. Die ist selig gestorben. Was nützt es, wenn du klinisch in reinen Räumen bist im Hospiz und so weiter und dann abgeschoben wirst? Kannst gleich ins KZ gehen. Ist genauso schlimm. Verstehst du, abgeschoben sein? Jesus lehrt uns, ich war krank und er hat mich nicht besucht und mir nicht gedient. Sterbende zu begleiten ist Gottesdienst, meine Lieben. Das ist Gottesdienst. In der Bibel steht, die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Das ist die Trübsal. Sie haben niemand. Und Jesus hat den Witwen, der Witwe oft unterwegs ist er begegnet. Das Töchterlein vom Jairus. Hier, in ihrer Trübsal zu begegnen, ist unser Auftrag. Bei Sterbenden und so weiter sind Gespräche nicht mehr möglich. Und da muss auch keine frommen Gespräche führen, die Leute noch zum Heiland bringen. Vergiss das ganze Käse, das ist ein religiöser Käse, den Leute noch in der Sterbestunde zum Heiland bringen. Du bringst die Menschen zum Heiland, wenn du sie an die Hand nimmst und sagst, komm, ich führe dich. Ich segne dich. Und dann streichelst du einen Finger nach dem anderen und ziehst die Finger und probierst, ob die Finger noch dran sind. Verstehst du? Und dann dienst du. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe schon viele begleiten dürfen. Das ist Sterbehilfe. Das ist Sterbehilfe. Die Zuwendung, die Berührung, dieser Körperkontakt, dieses Handhalten, das Streicheln ist so wichtig. Du glaubst gar nicht, das sind heilige Momente, ihr Lieben. Heilige Augenblicke. Und diese Momente werden in der Ewigkeit gezählt. Der hat mich rüber begleitet, über die Schwelle. Der hat meine Hand gehalten und ich habe den Sprung geschafft. Halleluja. Es ist ein Gottesdienst, wenn man in der letzten Phase des Lebens jemand beisteht. Das ist Gnade, wenn man das erreichen kann. Deshalb ich ermutige alle Menschen, die irgendwie noch können, macht so Hospizdienst. Meldet euch bei Caritas, meldet euch da oder meldet euch da an. Oder irgendwo, wo ihr sagt, ich möchte mich ein bisschen schulen, ich möchte Sterbende begleiten. Missionieren kannst du sowieso nicht auf der Straße, aber hier kannst du Menschen dienen und sie begleiten in die Ewigkeit. Und das macht Jesus, er begleitet die Menschen, die keinen haben. Aber er hat ja noch dich, dich gibt's doch. Vielleicht weißt du in deiner Nachbarschaft, deine Nachbarin liegt im Sterben. Wer weiß es? hilf diesen Menschen und hilf ihm, ja, ein ganz langer Lebensprozess hört auf und jetzt hältst du die Hand. Ist das was Großes, ist das was Gewaltiges? Aber das ist Gottesdienst. Begebet eure Leiber. Deine Hand. Deine Patsch. Verstehst du? Begib deinen Nächsten. Viele Angehörige sind überfordert, weil viele den Tod verdrängen und die Menschen abschieben. Und natürlich ist es sogar Gnade. Ich kann's nicht. Da haben sie eine faule Entschuldigung. Ja, ist nicht erlaubt. Lass dir nicht dein Grundrecht nehmen, Sterbende zu begleiten. Pfeif auf die Regierung, wenn es kannst, und sag, nein, ich lasse es mir nicht nehmen. Jesus hat die Hilfe gebraucht von diesem Simon von Kyrene, der ihm das Kreuz trägt. Jesus hätte das Kreuz nie mehr geschafft. Jesus wäre auf dem halben Weg verreckt. Entschuldigung. Aber das wäre passiert, wenn nicht dieser Simon von Kyrene geholfen hätte. Er trug das Kreuz Jesu bis zum Schluss. Dieser Ausländer, dieser Fremde, den man gar nicht kannte. Ja, ich kenne die Leute nicht. Der Simon von Kyrene hat Jesus auch nicht gekannt. Der kommt gerade von seiner Feldarbeit. Und er begleitet Simon, jemanden in seiner Sterbesituation. Ein sterbender Mensch ist auf die Begleitung von seinen Angehörigen, von seinen Mitmenschen angewiesen. Vor allem, ja, wenn er irgendwo jemand hat, aber du wohnst in seiner Umgebung, in seiner Nähe. Du kennst vielleicht, ja, deine Oma vielleicht, dein Opa. Ja, begleite sie. Und du hast einen großen Dienst getan. Ist nichts dagegen einzuwenden. In dem Moment, wo der Tod plötzlich kommt, da ist der Herr, der einen Menschen an die Hand nimmt. Wenn der Tod plötzlich kommt. Aber wenn du weißt, es ist so jemand siechend, welch ein Freund ist unser Jesus? Bist du auch ein Freund von Jesus? Lässt du auch die anderen die Nähe Gottes spüren? Und weißt du, die Nähe beruhigt dich. Ich denke hier, habe ich vor Jahren hier jemand, der gar nicht in meine Gemeinde kam, aber die Frau kam in die Gemeinde und sie hat gesagt, mein Mann liegt im Krankenhaus da irgendwo in der Heerstraße und ich besuche nachts und es war mir wert, sogar nachts aufzustehen und nachts zu fahren und nachts diese Person zu besuchen und hingegangen und die Hand gehalten, den Namen gesprochen. Und da hört das ganze Geschrei auf, da kommen die ganze Ängste hören auf. Jemand ist an meiner Seite, jemand begleitet mich, jemand betet für sich, nicht für die anderen, für sich und für Gott, das Vaterunser. Wenn du dem Sterben das Gefühl gibst, das ist das Beste, was du geben kannst, das ist ein Dienst des Heiligen Geistes, was du tust, da fließt von dir was rüber auf den anderen. Diese Hand, wenn du die Hand hältst, von deiner Hand geht Kraft aus. Nicht nur, wenn du auf Kranke betest. Nein, sogar auf Sterbende, in aller Liebe. Warum predige ich sowas? Aber irgendjemand hat es nötig. Vielleicht nicht hier, aber im Internet. Du hast deine Last bei Jesus ablegen dürfen. Und jetzt sind Menschen, die auch große Lasten tragen, im Tod sind. Die Begleitung von Sterbenden ist eine anspruchsvolle, ja, bereichende Aufgabe, ein wunderbarer Dienst, was Jesus uns zurückgelassen hat. So nimm denn meine Hände. In schwierigen Situationen einfach jemand die Hand nehmen, der muss auch nicht mal sterben. Weißt du, jemand die Hand nehmen hilft mehr als die ganze Apotheke, die da geschluckt und verimpft wird. Das hilft mehr. Der Mensch ist das wichtigste und größte und heiligste Medikament. Dieses Präparat, was Gott gemacht hat, eine Gehilfin oder Gehilfe. Diene Sterbenden und du dienst Gott. Komisch. Jesus, von ihm heißt es, Apostelgeschichte 10, Vers 38, Gott hatte Jesus vom Nazaret mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Und Gott war mit ihm und er zog umher und tat Menschen Gutes und heilte alle, die vom Teufel in seine Gewalt gebracht worden sind. Ja, Jesus zog umher. Frag nicht so viel. Geh umher und versuche einmal, frag, darf ich mit ihnen beten? Schon jetzt in dieser schwierigen Zeit. Auch wenn du abgewiesen wirst. Mach dir nichts draus. Jeder Mensch braucht irgendjemand. Ich denke nur, Saul von Tarsus ist von Jesus berührt worden, dort auf der Straße von Damaskus, Apostelgeschichte 13, Vers 11. Und dann ist er blind geworden, hat nichts mehr gesehen. Und da heißt es, und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und auf diese Stelle, und auf der Stelle fiel er in Dunkelheit und Finsternis und so weiter. Und er wurde umnachtet, er ist blind geworden. Und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Er suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Jesus konnte dem Johannes vertrauen. Er war ein treuer Freund Jesu. Er konnte ihm, ja, Jesus vertrauen. Und Johannes konnte mit Jesus zelten und fischen und Sternchen zählen. Egal, was er alles gemacht hat. Für Johannes war Jesus kein Weltverbesserer, kein Rebellführer und so weiter. Die Welt sofort verändern, Feuer vom Himmel fallen lassen. Oder den Kaiser in die Luft jagen, die Römer. Er war kein Aussteiger, der in ein Kloster rannte. Für ihn war Jesus ein Freund. Er hält zu Jesus bis zum Schluss. Der bleibt am Kreuz stehen. Streichelt vielleicht Jesu großen Zeh. Lass mir mal das in meiner Fantasie. Ja, er war bei Jesus. Der blutet. Vielleicht ist sogar seine Hand schon blutverschmiert von Jesu Blut. Ja, Johannes ist ein einziger der 12 Jünger, der unter dem Kreuz stand, der keine Angst hatte, kein Feigling war, kein Weichei war. Jesus, sein bester Freund, steckt in der Patsche und er steht ihm zur Seite. Jesus, mein Jesus, Jesus, mein Jesus. Er ist der Einzige aus der Gruppe, der sich zu Jesus stellte. Paul Gerhard hat hier auch ein schönes Lied geschrieben, ein Passionslied eigentlich, ist kein Weihnachtslied. O Haupt voll Blut und Wunden. Und dann in einem dieser Verse heißt es, ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht, von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz bricht, wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, als dann will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. Ich will bei dir bleiben. Johannes, für ihn ist wichtig das Bleiben. Er erlebt das Kreuz, eine tiefe Offenbarung Gottes. Er bleibt. Dort am Kreuz findet er seine Identität, seine wahre Selbstfindung. Und es geschieht bei Menschen nur, die unter dem Kreuz stehen. Viele stehen nicht, die stehen irgendwo von Weitem, von Ferne. Vielleicht die lächeln da und sagen, ja gut, anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Dort stellt sich heraus, wer ein echter Freund ist, ein echter Menschenfreund ist, tritt unter das Kreuz. Und dort siehst du und merkst, wer du bist. Ich bin ein Geliebter. Für mich stirbt mein Heiland und das, was tue ich für ihn. Und am Kreuz merkst du, ob du Jesus wirklich liebst, ob du ihm wirklich treu bist, ob er dir was anvertrauen kann. Johannes, das ist deine Mutti. Nimm sie. Johannes konnte sagen, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Kann Jesus von dir und von mir sagen, das ist der Jünger, die Jüngerin, den Jesus lieb hat. Was für ein Selbstbewusstsein hier. Ein Jünger, der Jesus lieb hat. Oder den Jesus lieb hat. Hier im Heiligen See habe ich mal eine Beerdigung. Wenn ich so manchmal Beerdigung habe und ja hinter dem Sarg laufen muss, dann gucke ich auf die Grabsteine an und da ist ein Grabstein. Auch dieser war mit ihm. Auch dieser war mit ihm. Mich hat es interessiert, wer war das? Wer liegt da unten? Steht überhaupt nichts, wer da unten lag. Aber da steht es nur, auch dieser war mit ihm. Muss ein Jünger Jesu gewesen sein. Auch dieser war mit ihm. Ein Freund Jesu. Johannes konnte sagen, ich werde geliebt. Und jetzt muss ich meine Liebe weitergeben. Diese alten Omi hier, diese Maria. Und seitdem suchte er immer wieder die Nähe Jesu. Er wurde geliebt. Am Tisch war er Jesus ganz nahe. Unterwegs lief er meistens neben Jesus. Er wollte so viel wie möglich von Jesus lernen, seinen Charakter anzunehmen. Für ihn war das Wichtigste, nahe bei Jesus zu sein. Er hat es verstanden, was es ist. Bleibet in mir und ich in euch. Und dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Es wird alles passieren. Er blieb bei Jesus bis zum Schluss. Jesus, ein Menschenfreund. Und was bist du? Ein Menschenfeind? Hast du die Menschen? Wenn du noch Menschen hast, hast du Gott. Wenn du Menschen verdammst, verdammst du Gott. Kein Mensch darf verdammt werden, verurteilt werden, gerichtet werden. Wir sind alle Geschöpfe Gottes und Gott liebt seine Geschöpfe. Diese Handarbeit Gottes, jeder Einzelne. Johannes blieb unter dem Kreuz ganz anders wie die Schaulustigen, die ganzen Zuschauer, die ganzen Unglückstouristen, diese Vorübergehenden hier, die Spötter und Lästerer, die nur froh sind jetzt, endlich ist dieser Querulant, dieser Gotteslästerer jetzt beseitigt, die nur ihre Bestätigung suchen. Ja, wir haben recht gehabt, wir wussten und so weiter. Vergiss es alles. Versuch dir die Gefühle vorzustellen, die jetzt im Johannes hier drin sind, in seinem Herzen. Mein Freund stirbt. Mein bester Freund stirbt. Die ganzen Jesus-Leute, die haben sich rar gemacht, aus Panik, aus Angst. Nur eine Handvoll blieb am Kreuz, seine Mutter und einige Frauen und Johannes. Und als nun Jesus seine Mutter sah, die bei ihr den Jünger und bei ihr den Jünger, den Jesus lieb hatte, neben der ganzen Menge, ja, da steht dieser Jünger und die Mutter. Pass auf, was ich sagen will. Die Mutter hat alle Hoffnung in diesen Jungen gesetzt. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Und das erlebt sie jetzt pur. Und auch Johannes erlebt es. Mein Sohn und mein Heiland. Und inmitten dieser Menge sieht Jesus seine Mutter und den Johannes hier. Und er wird am Kreuz berufen. Mitten in dem ganzen Todeskampf, diesem brutalen Schmerz, wird er berufen. Meine Frau hat auch eine Berufung bekommen. Sie war in einem Praktikum damals auf der Alp irgendwo. Und da hat sie gedacht, sie muss einer Frau ein Lied vorsingen. Und sie hat ein Lied vorgesungen und vom Heiland gesungen. Und ist die Frau gestorben. Und weil sie sonst nicht helfen konnte, sie konnte nur ein Lied vorsingen. Und dann hat sie gesagt, ist das wirklich alles? Ich kann nur ein Lied vorsingen. Ich hätte noch gerne mehr gesagt einer sterbenden Frau in dieser Not. Und dann ging sie auf die Bibelschule und es war ihr Anliegen, ich will Sterbenden helfen, Sterbenden dienen. Sieh ihre Not und Hilflosigkeit und die Verzweiflung. Und du wirst eine Berufung bekommen, Menschen zu dienen. Jesus sieht den Einzelnen, er sieht die persönliche Not. Und das ist Freundschaft. Welch ein Freund ist unser Jesus. Deine Mitmenschen brauchen auch so einen Freund, aber die haben es nicht. Und deshalb, du bist dieser Mittler, dieser Vermittler, dieser Bote der guten Nachricht. Du trägst diese Botschaft weiter, dass du jemand, ja, du siehst diese Person nicht mehr. Diese Person nimmt nicht mehr viel wahr. Aber ich habe aus dem Nahtod Erfahrung, ich habe mir so viel Mühe gemacht, Leute in Nahtod zu beobachten, und zu erleben, die haben im NATO so viel erlebt, mehr als was die Schulbücher überhaupt schreiben können. Ja, ich könnte hier Bücher schreiben heute Abend, aber Leute, die wieder zurückkamen, die haben gesagt, du, das hat mir so gut getan. Johannes, wie bist du reingekommen? Drei Leute standen vor der Tür und wollten dich nicht reinlassen, hat mir ein Bruder gesagt, der tot war, im Koma lag und der schon gar nicht mehr zu sich kam. Der sagt, wie bist du reingekommen? Ich kam nur rein. Er sagt, Emanuel, und will mit ihm beten, die Hand auflegen, wenigstens mit Öl noch salben, aber das war nicht mehr nötig, plötzlich macht er die Augen auf und sagt, wie bist du reingekommen? Nur nebenbei, die Leute kriegen noch so viel mit. Glaub doch nicht den Schwindel unseren Ärzten hier und Psychologen. Das sind alles nur Schulbuben. Jesus sagt, das ist deine Mutter, Frau, das ist dein Sohn. Danach spricht der Jünger und sagt, danke, Vater, danke, Jesus. Jetzt entsteht eine echte Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die wahre Gemeinschaft, die Familie Jesu entsteht unter dem Kreuz und nicht nirgendwo anders. Es ist kein Club von Menschen, die gleiches Hobby haben, die in der gleichen Clique sind, gleiche Kumpel sind. Nein, die hängen zusammen, nicht, die sind nicht in einem Verein, haben das gleiche Glaubensbekenntnis. Nein, die werden Menschen, die werden Freunde. Die Gemeinde Jesu. Und Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das passiert gerade hier zwischen Johannes und der Maria. Plötzlich hat er noch eine Mutti. Plötzlich hat er hier, ja, eine Familie. Die Gemeinde des Gekreuzigten. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du deine Gemeinde unter dem Kreuz sammelst. Dein Reich entsteht. Da, wo wahre Freundschaft ist, wo die Freundschaft durch dich zusammengefügt und zusammengekittet, zusammengeschweißt wird. Herr, hilf uns, dass wir nicht vor dem Kreuz weglaufen wie die Jünger damals oder wie all die anderen Aposteln, die sich vor dir versteckt haben und dich nicht verkraftet haben. Heiliger Geist, gib uns die göttliche Kraft, das Kreuz auszuhalten und allezeit stark zu bleiben, mutig zu bleiben und kühn zu bleiben. Und Herr Jesus, und ich bitte, wenn irgendwo Sterbende sind, und meine Geschwister und Freunde hier jetzt diese Predigt hören, führ sie zu diesen Menschen, dass sie den Sterbenden dienen, bevor es zu spät ist. Vater, hilf es. Hilf diesen Menschen, dass sie mutig werden, kühn werden. Die müssen gar nicht Theologie studieren, Bibelsprüche kennen. Sie müssen nur den Heiligen Geist haben und Liebe weitergeben. In Jesu Namen. Amen.